Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mehr Bauland oder ein Mietenstopp? Sollten Kommunen mehr bauen oder doch besser Investoren? Braucht es ein höheres Wohngeld oder muss der ländliche Raum gestärkt werden? Was hilft dabei, den Druck aus den großstädtischen Mietmärkten zu nehmen? Das ist gleich unser Thema. Außerdem in Wirtschaft und Gesellschaft 50 Anläufe bis zum Impftermin. Von Chaos bei der Terminvergabe spricht der Digitalverband Bitkom. Mein Name ist Lena Fröndrich, herzlich willkommen. Wohnen sei die soziale Frage, so hieß es im Jahr 2018. In Großstädten gab es immer wieder Demonstrationen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Am Ende beschloss ein Wohngipfel der Bundesregierung, es solle mehr gebaut werden. 1,5 Millionen Wohnungen wurden versprochen. Was davon aber wurde gehalten? Hat sich die Lage auf dem Mietmarkt in großen Städten entspannt? Bundesregierung, Opposition und Verbände ziehen eine unterschiedliche Bilanz. Gudula Geuter sortiert das für uns.
In einem Punkt zumindest sind sich die Bundesregierung und ihre Befürworter mit den Kritikern einig.
Dass diese Aufgabe eine permanente bleibt, dass wir da nicht am Ende sind, sondern mittendrin.
Naja, es kann ja nur ein erster Schritt sein.
So formulieren es Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Denn auch nach der Zwischenbilanz zu den Ergebnissen des Wohngipfels bleibt die Situation höchst angespannt. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, formuliert das als Vorwurf.
Wir haben auf der einen Seite einen wahnsinnigen Mangel an Wohnraum in der Stadt und auf der anderen Seite haben wir viel Leerstand in ländlichen Räumen, in Ortskern.
Die Bundesregierung dagegen lobt das Erreichte. Bundesbauminister Horst Seehofer.
Diese 300.000 Wohnungen, die trotz Pandemie gebaut wurden, das ist der höchste Stand seit 20 Jahren. Auch wenn es immer wieder Verbände gibt, die Vergnügen darin haben, das in Frage zu stellen. Wir werden in dieser Legislatur das von uns selbst gesetzte Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen, werden wir erreichen. Entweder, dass die Baumaßnahmen fertiggestellt sind oder im Laufe dieses Jahres auf den Weg gebracht werden.
An diesem auf den Weg gebracht stören sich Kritiker. Im Rohbau und auf einer Baugenehmigung kann keiner wohnen, ätzt die IG Bau. Seehofers Ministerium dagegen zählt die Impulse für den Wohnungsbau und für bezahlbares Wohnen auf. Viele treffen auf Kritik, mal von Seiten der Bauwirtschaft, mal von Mieterseite. Im Deutschlandfunk sagt Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, über ein erweitertes kommunales Vorkaufsrecht.
Das bedeutet, dass die Risiken enorm groß sind. Wenn ein solches Vorkaufsrecht droht, dann geht das Projekt kaputt, dann will keiner bauen.
Die Regierung streicht Maßnahmen von Baukindergeld über Städtebauförderung zu einem Wohngeld heraus, das nicht nur zweimal in der Legislaturperiode erhöht wurde, sondern das in Zukunft auch automatisch steigt. Das Grundgesetz wurde eigens geändert, um Bundeszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen. Mit 115.000 geförderten Sozialwohnungen würden es mehr denn je, sagt Seehofer voraus. Mieterbund und Teile der Opposition finden das viel zu wenig.
Hier lebt die Bundesregierung offenbar in einer Parallelwelt, wenn sie sagen, dass die Wohnraumoffensive irgendwie erfolgreich war.
Schimpft die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali. Tatsächlich sinkt die Zahl der Sozialwohnungen rasant. 43.000, die jährlich aus der Sozialbindung herausfallen, stehen 25.000 neu gebaute gegenüber, wie der Bauminister selbst vorrechnet. Also betont Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Wenn man genügend Sozialwohnungen haben will, muss man genügend bauen. Deshalb habe ich gesagt, das nächste Ziel müssen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr sein, das wir erreichen müssen, indem wir kontinuierlich weitermachen. Das zweite ist, dass wir sicherstellen, dass es langfristige Bindungen gibt. Das dritte ist, wir müssen dafür sorgen, dass es einen großen Anteil genossenschaftlichen und kommunalen Wohneigentums gibt.
Wir müssen hier noch anziehen, verspricht der SPD-Kanzlerkandidat, der gleichzeitig die Mietpreisbremse verteidigt. Etwas gewunden tut das auch die Kanzlerin.
Ich sage ganz offen, für jemanden, der CDU-Politikerin ist, ist sozusagen das Wort der Mietpreisbremse nicht immer etwas gewesen, was mir schon in die Wiege gelegt wurde in meiner politischen Bildung. Aber ich glaube, es war richtig, dass wir uns dem zugewandt haben.
Dagegen fällt das Urteil von Kai Warnecke, dem Präsidenten von Haus und Grund, vernichtend aus zu diesen und anderen Gesetzen.
Erstens sind sie eine reine Verwaltung des Wohnraummangels, den wir in den Hotspots in Deutschland haben. Und zweitens sind sie keine Ermunterung zum Neubau von Eigenheimen oder zum Neubau von Mietwohnungen.
Und auch hier beklagen andere wiederum, es sei nicht genug geschehen. Grüne und Linke sind unter denen, die einen Mietenstopp fordern.
Steigende Mieten in Großstädten, was helfen könnte und was die Bundesregierung erreicht hat, das hat Gudula Geuter für uns sortiert. Ein Hebel, der immer wieder genannt wird, es müsse mehr Bauland zur Verfügung gestellt werden. Das soll gelingen durch das Baulandmobilisierungsgesetz, das gestern im Bauausschuss des Bundestags Thema war. Es gibt Kommunen mehr Rechte, selbst Grundstücke zu kaufen und Druck auf Investoren auszuüben, Bauland nicht ungenutzt herumliegen zu lassen. Doch wie nachhaltig ist es, immer mehr Flächen zu versiegeln? Panayotis Gavrilis skizziert die Debatte.
Schneller und einfacher Bauland bereitstellen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das steckt hinter dem sogenannten Baulandmobilisierungsgesetz. Der Entwurf wird aktuell im Bundestag diskutiert. Besonders der Paragraph 13b sorgt bei UmweltschützerInnen für Kritik. Mit ihm kann man schneller und einfacher im Außenbereich zum Beispiel Wiesen bebauen, die an bereits bebaute Ortsteile anschließen. Dabei findet keine Umweltverträglichkeitsprüfung statt und das kritisiert Stefan Pezold vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU.
Also das ist beispielsweise die Eingriffsregelung, die nicht stattfindet, also sozusagen, dass wenn ein Umweltschaden erzeugt wird, dass der kompensiert wird durch beispielsweise Pflanzung.
Pezold schlägt vor, mehr zu verdichten, erst einmal im Innenbereich eines Dorfes oder einer Stadt bereits bebaute Flächen besser auszunutzen, zum Beispiel indem man aufstockt durch Dachgeschosswohnungen. Der Paragraph 13b steht für Pezold im krassen Widerspruch mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Diese sieht vor, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Doch von der Zielmarke 30 ist man aktuell noch weit entfernt. Täglich wird in Deutschland fast doppelt so viel Fläche für Häuser und Verkehrsprojekte neu ausgewiesen.
Wir sind mit den 56 Hektar schon besser als noch in den 90er Jahren, da waren es noch 120 Hektar, aber wir sind noch nicht gut genug.
So ein Sprecher des SPD-geführten Bundesumweltministeriums. Hört man ihm und Bernhard Dahldrup, dem baupolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, zu, wird klar, eigentlich will man diesen Paragraphen nicht, aber Koalition bedeutet eben auch Kompromiss.
Grundsätzlich gefällt uns die Ausnahme dort nicht, denn wir finden, dass es einen ordentlichen Bebauungsplan mit Umweltverträglichkeitsprüfung im Außenbereich braucht.
Wir wollen das eigentlich nicht, aber wir sind bereit, einen solchen Kompromiss mitzutragen.
Die SPD setzt vor allem darauf, die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu erschweren. Auch das ist Teil des Baulandmobilisierungsgesetzes. Der Paragraph 13b soll um 3 Jahre verlängert werden und bis Ende 2024 gelten. Er sei dabei keine Maßnahme, die bedingungslos die Ausweitung in die Fläche ermögliche, so Dahldrup.
Es geht um Arrondierungen in einer Größenordnung von 10.000 Quadratmetern, die im Übrigen auch zeitlich befristet ist. Wir sind nicht der Auffassung, dass es ein wirkliches Instrument ist, um den Wohnungsmangel zu beheben. Das ist es überhaupt nicht. Aber es kann schon durchaus ein Instrument sein, mit dem man stadtentwicklungspolitische Zielsetzungen in kleineren Orten mitverfolgen kann.
Es sind vor allem kleine Gemeinden mit unter 5.000 EinwohnerInnen, die sich auf den Paragraphen stützen. Das geht aus einer Studie des Umweltbundesamtes hervor, die im vergangenen Jahr erschienen war. Dabei entstehen vor allem Wohngebiete mit Einfamilienhäusern. Die AutorInnen der Studie raten aufgrund der teilweise umfangreichen Eingriffe, wie es heißt, in die Natur dringend davon ab, den Paragraphen zu verlängern. Doch Union und SPD, so scheint es, halten am umstrittenen 13b weiter fest.
Mehr Bauland für mehr Wohnungen, über die Knackpunkte berichtete Panayotis Gavrilis. Berlin geht einen ganz eigenen Weg und hat seit einem Jahr einen Mietendeckel, ein sehr umstrittenes Instrument. Welche Folgen diese Deckelung hat, das hat sich Sebastian Engelbrecht angesehen.
Der Mietendeckel gilt für fast 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin, für alle, die vor 2014 gebaut wurden. Per Gesetz bestimmte der Berliner Senat, dass die Mieten rückwirkend seit Juni 2019 eingefroren bleiben, für 5,5 Jahre. Seit November vergangenen Jahres mussten die Berliner Vermieter sogar von sich aus Mieten absenken, wenn diese über bestimmten Obergrenzen lagen. Nach jüngsten Schätzungen betrifft dies etwa 400.000 Wohnungen. Die Lobby der Mieter empfindet den Mietendeckel als einen Segen. Der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Rainer Wild.
Grundsätzlich muss man aber natürlich sagen, dass die Sicherheit in bestehenden Mietverhältnissen eindeutig zugenommen hat. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir insbesondere bei der Modernisierung von Wohnraum eine Entspannung bekommen haben, weil ja die Mietsteigerungen auf 1 Euro pro Quadratmeter begrenzt sind. Eine Mieterhöhung, die große Teile der Bevölkerung eben auch noch tragen können.
Im Gegensatz dazu beklagt die Immobilienwirtschaft die Einnahmeverluste durch den Mietendeckel. Vermieter verzichten auf Modernisierungen, weil sie die Investitionen nicht mehr auf die Miete umlegen können. Der Präsident des Vermieterverbandes Haus und Grund, Kai Warnecke, meint:
Es muss sich lohnen, eine Immobilie auf dem Mietwohnungsmarkt anzubieten. Denn wer will schon jeden Monat draufzahlen, nur um Wohnraum anzubieten?
Weil es sich für viele Vermieter nicht mehr lohnt, ihre Wohnung zum niedrigeren Preis anzubieten, verkaufen sie ihr Eigentum. Ausländische Investoren erwerben die Wohnungen und nutzen sie als Spekulationsobjekte. Warnecke befürchtet einen Ausverkauf des Wohnungsmarktes. Viele Vermieter behalten ihre Wohnimmobilien aber auch und lassen sie leer stehen, anstatt sie zu vermieten. In der Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel im Frühjahr kippt.
Er wurde eingeführt und auf einen Schlag gab es 60% weniger Mietwohnungen im Angebot hier in Berlin. Gleichzeitig ist die Zahl der Immobilien, die zum Verkauf standen, um 30% nach oben geschnellt. Das heißt, die Menschen waren bereit, ihr Eigentum aufzugeben und aus dem Eigentum, dem Wohnungseigentum, herauszugehen.
Wenn Vermieter in Berlin neue Mietverträge abschließen, sichern sie sich meistens ab, indem sie eine Schattenmiete festschreiben. Also die Miete, die sie nehmen wollen, falls der Deckel doch rechtswidrig sein sollte. Immobilienverbände halten den Mietendeckel zudem für ungerecht. Denn die Mietermäßigungen seien für die am größten, die bislang hohe Mieten gezahlt hätten. Die Vermieterverbände können sich aber damit trösten, dass die rot-rot-grüne Koalition den Mietendeckel nach 5 Jahren nicht verlängern will.
Aus Berlin Sebastian Engelbrecht. Lehrerinnen und Erzieher vor. Die Impfreihenfolge soll nach dem Willen der Gesundheitsminister verändert werden. Die Vorsitzende des Ethikrates Annalena Büchs, die sieht das jedoch kritisch. Denn damit kehre man ab vom Prinzip, zunächst die besonders gefährdeten Gruppen zu impfen. Die Reihenfolge bei den Impfungen ist nur ein Punkt, der für Diskussionen sorgt. Ein anderer, die Terminvergabe, die mindestens holprig verlief. Und eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt nun, die Mehrheit der Befragten spricht von einer chaotischen Terminvereinbarung. Johannes Kuhn berichtet.
Das Urteil, das Bitkom-Präsident Achim Berg fällt, ist vernichtend.
Eine funktionierende Online-Terminvergabe ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Das haben einige Länder oder einige Regionen sehr deutlich gezeigt. Dieses Chaos bei der Terminvergabe ist einer Hightech-Nation wie Deutschland absolut unwürdig.
In einer repräsentativen Umfrage, die der IT- und Telekommunikationsverband durchgeführt hat, geben die Deutschen Berg recht. 75% sind demnach der Meinung, dass die Organisation der Impfungen chaotisch verläuft. 43% befassten sich mit der Terminvereinbarung und erlebten dabei Probleme, also belegte Telefone, unzugängliche Online-Portale, fehlende Rückmeldungen. Wer nicht beim ersten Mal durchkam, brauchte in fast einem Drittel der Fälle mehr als 50 Versuche, bis Termin oder Registrierung endlich ausgemacht waren. Inakzeptabel sei nicht nur das, sondern auch der fehlende Überblick. Man habe bei Ländern und kassenärztlichen Vereinigungen nachgefragt, eine genaue Zahl, wie viele Impftermine in den kommenden Wochen anstehen, gebe es nicht. Denn die Verimpfung selbst läuft bekanntermaßen über die Kommunen. Dass das Impfgeschehen so schlecht erfasst wird, lässt Bitkom-Präsident Berg für die nächsten Monate Schlimmes erahnen. Denn wenn im zweiten Quartal die Massenimpfungen beginnen, drohe Chaos.
Wie will ich denn dann die Impfstoffe sauber verteilen? Wie will ich denn dann Überkapazitäten regeln und so weiter, auch über Landesgrenzen hinaus? Das ist mir ein völliges Geheimnis.
Als Digitalverband sieht der Bitkom die Lösung natürlich in der Digitalisierung. Es brauche ein bundesweites System und auch einen digitalen Impfnachweis. Wer wann geimpft worden sei, müsse nicht nur ins gelbe Impfbuch eingetragen werden, sondern auch in eine gesonderte App. Dort könnten die Menschen zum Beispiel Nebenwirkungen melden, später aber auch Hinweise erhalten, falls eine Impfauffrischung nötig werde. Ob solch ein digitaler Impfnachweis dann auch spezielle Rechte mit sich bringen sollte? Bitkom-Präsident Berg glaubt, dass hier die Wirtschaft, nicht der Gesetzgeber, Fakten schaffen wird.
Ich höre mehr und mehr, dass irgendwelche Reiseveranstalter Hotels nur für Geimpfte freigeben wollen, in Privatwirtschaft dieses oder die Restaurants. Und wenn ich geimpft, dann muss ich sehr aufwendig mich testen lassen. Ich glaube, das wird anders beantwortet werden als durch Gesetze, wo es nicht beantworten können. Aber ich habe das Gefühl, diese Entscheidung wird uns hier abgenommen.
Die Haltung zu Sonderrechten mit Impfnachweis haben die Bitkom-Marktforscher nicht erfragt. Einen digitalen Impfpass würden grundsätzlich 2/3 der Befragten nutzen. Eine Digitalisierung des gelben Papierimpfpasses ist tatsächlich geplant. Er soll Teil der jüngst gestarteten elektronischen Patientenakte werden. Allerdings erst im kommenden Jahr.
Wie viel Pestizide sind okay auf den Äckern und Obstwiesen? Wie viel sollte ein Liter Milch im Supermarkt kosten? Und wie viel Platz bekommen Tiere im Stall? Es sind Fragen, die die Landwirtschaft und die Politik beschäftigen und die selten entspannt diskutiert werden. Am Abend kommt Kanzlerin Merkel mit Landwirtschaftsverbänden zusammen und spricht genau über diese strittigen Fragen. Katharina Hamberger blickt voraus.
Etwas mehr als ein Jahr ist nun der erste Agrargipfel her und der Gesprächsstoff ist nicht weniger geworden. Nach wie vor gibt es regelmäßig Demonstrationen im politischen Berlin. Bauern und Bäuerinnen fahren mit ihren Traktoren unter anderem vors Kanzleramt. Nun kommen dort heute Vertreter und Vertreterinnen der Agrarverbände mit Kanzlerin Angela Merkel und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zusammen. Dabei wird es unter anderem um die Auseinandersetzung der landwirtschaftlichen Betriebe mit dem Handel gehen, wie schon beim Gipfel 2019. Der Hauptstreitpunkt: Billigpreise und Lockangebote für Lebensmittel, die sich wiederum negativ auf die Einnahmen der Landwirte und Landwirtinnen auswirken. Gleichzeitig geht es dabei auch um die Finanzierung von Investitionen in mehr Tierwohl. Seit vergangenem Jahr können bereits Mittel aus einem Förderprogramm dafür abgerufen werden. Eine eigens vom Bund eingesetzte Kommission, die sogenannte Borchert-Kommission, hat aber auch eine Tierwohlabgabe auf tierische Produkte vorgeschlagen. Bei Fleisch wären es rund 40 Cent pro Kilo mehr, die die Verbraucher und Verbraucherinnen zahlen müssten. Noch gibt es dazu aber keine Beschlüsse. Demnächst will das Landwirtschaftsministerium die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zu den Vorschlägen der Kommission vorlegen. Diskutiert werden dürfte beim heutigen Agrargipfel im Kanzleramt auch über die Verteilung der Agrarsubventionen und die Anforderungen dafür, vor allem beim Umwelt- und Naturschutz. Einer der größten Streitpunkte aber ist das erst vor kurzem vom Kabinett verabschiedete Paket zum Insektenschutz. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes spricht von einer Verbotspolitik der Bundesregierung, die die Landwirtschaft gefährde. Es brauche jetzt eine Umkehr, forderte Joachim Ruckwied. Die Kritik hat auch bereits die zähen Verhandlungen zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium begleitet. Erst Mitte Februar konnten sich die Ministerinnen Svenja Schulze und Julia Klöckner beim Insektenschutzgesetz einigen, der erste Teil des Pakets. Damit wäre unter anderem der Einsatz von Bioziden und Herbiziden in bestimmten geschützten Gebieten nicht mehr erlaubt. Der zweite Teil des Pakets ist die Pflanzenschutzanwendungsverordnung aus dem Landwirtschaftsministerium, die unter anderem ein Glyphosatverbot ab 2023 vorsieht. Die Einigung für das Gesamtpaket kam erst auf Druck aus dem Kanzleramt zustande. Heute werden dort auch die Bauern nochmal ihre Bedenken der Kanzlerin und auch der Landwirtschaftsministerin vortragen. Sie dürften aber vor allem auf das parlamentarische Verfahren setzen, denn das Gesetzespaket wird ebenfalls von Teilen der Unionsfraktion heftig kritisiert.
Essensbestellungen über eine App, Kleinstaufträge, die über eine Online-Plattform vermittelt werden. In der Pandemie hat diese Art des Arbeitens, das Crowdworking, weiter zugenommen. Nun mahnt die internationale Arbeitsorganisation ILO, es brauche internationale Regeln dafür. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Laut der ILO in Genf prägen derartige Plattformen zunehmend die Arbeitswelt. Unternehmen werden dadurch flexibler und können ihren Kundenstamm erweitern. Außerdem erhalten in traditionellen Arbeitsmärkten Benachteiligte neue Beschäftigungsmöglichkeiten, etwa Frauen, Menschen mit Behinderungen oder junge Menschen. Doch verknüpft sich laut der ILO-Studie mit den Plattformen eine Reihe von Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Lange und unregelmäßige Arbeitszeiten, unregelmäßiges Einkommen, fehlender Zugang zu sozialem Schutz, gewerkschaftlicher Organisation und dem Recht, kollektiv über Tarife zu verhandeln. Auch verwischen die Grenzen zwischen Arbeitnehmenden und Selbstständigen. Mitunter muss für die Auftragsvermittlung sogar bezahlt werden. Da die digitalen Plattformen oft über mehrere Rechtssysteme hinweg operieren, brauche es länderübergreifende, kohärente Regeln. Die Studie der ILO basiert auf weltweit durchgeführten Umfragen und Interviews mit rund 12.000 Arbeitnehmenden und Vertreterinnen und Vertretern von 85 Unternehmen verschiedener Branchen.
Wie leben wir in Zukunft, vor allem in den Städten, wenn Autos zum Beispiel autonom unterwegs sind? Das soll getestet werden in einer Stadt in Japan am Fuße des Fuji-Berges. Der Autokonzern Toyota errichtet dort eine Laborstadt und heute gab es den Startschuss dazu. Katrin Erdmann berichtet.
Die
Die Animation der Toyota Woven City sieht schon mal schön aus. Da sprießen Bäume in die Höhe, Straßen entstehen, aber natürlich nicht irgendwelche, sondern drei verschiedene, wie der dänische Chefarchitekt Bjarke Ingels vergangenes Jahr auf einer Präsentation erzählte. Die erste Straße ist für schnelle autonome Fahrzeuge gedacht. Der zweite Straßentyp ist für Fußgänger und für alle anderen Fortbewegungsmittel. Und der dritte Gehweg ist schließlich nur für Fußgänger und Haustiere. Wenn man von einer auf die andere Straße will, muss man immer nur durch einen Park gehen.
Moving only through a park.
Begeistert sich der Star-Architekt, der unter anderem für das Design des Two World Trade Centers, die Google-Zentrale und das Lego-Haus verantwortlich zeichnet. Beauftragt hat ihn der Toyota-Chef Akio Toyoda persönlich. Der Enkel des Gründers des japanischen Autobauers hat auf dem 75 Hektar großen Gelände bis Ende vergangenen Jahres noch produziert.
Where people live, work.
Hier leben, arbeiten, spielen und haben Menschen teil. Es ist ein lebendes Labor. Stellen Sie sich ein komplett kontrolliertes Gelände vor, das Ingenieuren und Wissenschaftlern die Möglichkeit eröffnet, frei alle Technologien zu testen. Dazu gehören autonomes Fahren, Roboter, künstliche Intelligenz und ein smart vernetztes Haus. Sämtliche Energie soll aus Solar- und geothermischer Energie kommen, sowie aus Wasserstoff-Brennstoffzellen. Unter der Stadt ist ein riesiger Wasserstoffspeicher und Filter geplant. Und nicht nur das, wie Architekt Ingels erklärt. Vom Untergrund aus wird auch die Verteilung der ganzen Waren gesteuert und es gibt eine direkte Verbindung zu den Häusern darüber. Diese Häuser dienen als Testobjekte für neue Technologien. Zum Beispiel hilft Robotik beim täglichen Leben. Die Smart Homes nutzen künstliche Intelligenz und tun einige Dinge dann automatisch, wie den Kühlschrank aufzufüllen, den Müll zu entsorgen und sie kümmern sich sogar darum, wie gesund man ist. Kümmern oder kontrollieren? Anfangs werden, so die Pläne, knapp 360 Menschen, vor allem Rentner, Ingenieure und Wissenschaftler in der Woven City leben. Jeder Schritt wird analysiert. In den Smarthäusern wird gleichermaßen gearbeitet und gewohnt. Langfristig sollen 3000 Menschen in der Stadt leben. Haupttransportmittel sind natürlich Toyota-Fahrzeuge, die sich autonom fortbewegen und aussehen wie kleine Busse und deshalb vielfältig einsetzbar sind. Wann die Stadt fertig sein soll, ist noch nicht klar. Aber da ist Toyota-Chef Toyoda sicher, sie wird einen wichtigen Beitrag zur Stadt der Zukunft leisten.
Aus Tokio Katrin Erdmann. Die Inflation ist zurück. Im Januar verteuerten sich die Preise in der Eurozone um 0,9%. Ob das auch Widerhall an der Börse findet, das fragen wir jetzt Claudia Werle in Frankfurt am Main. Wie wird denn dort auf die Inflationsentwicklung geschaut?
Ja, man schaut wirklich mit gemischten Gefühlen darauf, dass die Inflation derzeit wieder ansieht, hat ja mehrere Gründe. Rohstoffpreise steigen, wenn Geschäfte wieder öffnen, wenn Übernachtungen in Hotels oder Restaurantbesuche möglich sind, dürfte manch einer die Preise für Waren und Dienstleistungen anheben. Zudem wird das Angebot in vielen Bereichen knapper, auch weil in Pandemiezeiten Kapazitäten abgebaut worden sind. Ja, die einen sagen jetzt, das ist doch alles nicht so schlimm. Andere machen sich ernsthafte Sorgen. Einfach, wenn die Preise steigen, reagieren Notenbanken in der Regel darauf, dass die Zinsen angehoben werden. Möglicherweise passiert das jetzt nicht. Also möglicherweise könnte es dazu führen, dass wir zum einen nichts mehr für das Ersparte bekommen, zum anderen, dass aber die steigende Inflation das anknappert, was noch im Sparstrumpf ist. Also keine rosigen Aussichten.
Zu einer weiterhin möglichen Teuerung äußert sich heute auch US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress. Was ist denn da zu erwarten?
Ja, das ist eine ganz ähnliche Situation wie hier bei uns. Noch verwenden die Amerikaner sehr viel Kraft darauf, die Folgen der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Viele Menschen haben ihren Job verloren. Powell hat jetzt noch einmal bekräftigt, die US-Wirtschaft braucht weiter Unterstützung. Das ist alles eine komplexe Sache, da gibt es keine einfachen Lösungen. In den USA jedenfalls, da spüren wir schon Nervosität. Der Ausverkauf bei Technologiewerten an der Börse beschleunigt sich. Der Nasdaq-Index deutlich im Minus. Der DAX hat heute Morgen zwar kurzzeitig Boden gut machen können, steht jetzt aber 0,7% tiefer bei 13.849 Punkten.
Großbritannien hat einen Stufenplan vorgestellt als Weg aus dem Lockdown und die Menschen auf der Insel, die haben direkt den nächsten Urlaub gebucht, zur Freude der Reisebranche.
Es ist wirklich gerade so, als ob die Briten nur darauf gewartet hätten. Nur wenige Stunden nach der Rede von Premierminister Johnson, da sind Buchungen um mehr als 300% in die Höhe geschossen. Mallorca, die Algarve, Kreta, alles beliebte Urlaubsziele, die dürften sich über den Ansturm der Briten freuen. Ja, und nicht nur Aktien von britischen Reiseanbietern und Fluggesellschaften sind in die Höhe geschossen. Auf Fraport-Papiere heute 8% im Plus. Die Aktien der Lufthansa steigen um 2,5%.
Der Kunststoffkonzern Covestro hat die Pandemie anfangs deutlich zu spüren bekommen, blickt jetzt aber sehr zuversichtlich ins neue Jahr. Was steckt dahinter?
Die Chemiebranche ist ja sowas wie eine Schlüsselindustrie, einfach weil viele Produkte in anderen Bereichen, in anderen Branchen weiterverarbeitet werden. Covestro ist ein Kunststoffhersteller, der viel für die Autoindustrie zuliefert. Also kein Wunder, wenn es im vergangenen Jahr Einbrüche gegeben hat. Das ändert sich jetzt gerade, denn es ist der Industriebereich, der von steigender Nachfrage profitieren kann. Aktien von Covestro heute auf Berg- und Talfahrt. Die Aktien momentan unverändert zum Schlusskurs von gestern.
Und wie entwickeln sich Euro, Anleihen und Gold?
Der Euro 1,2156. Die Umlaufrendite ist von minus 0,36 auf minus 0,35% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 1.804,78 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk zu Ende. Es folgt Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.